Wir wollen uns ja heute mit dem dritten der 10 Gebote beschäftigen. Wo sind die Schriftgelehrten? Wer weiß, was das dritte der 10 Gebote ist? Gut, jetzt könnte man sagen, es gibt ja die Zählung von Luther oder die reformierte Zählung, aber wer schon die letzte Male dabei war, weiß ja, ich habe die reformierte Zählung oder wie ich denke, auch eher die biblische Zählung. Die ersten zwei haben wir nämlich ja schon gehabt. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir, du sollst dir kein Bildnis machen, das war das zweite. Und was kommt dann als drittes? Oder bei Luther wäre es das zweite. Wer weiß es? Weiß es jemand? Gerrit.
Du sollst den Namen nicht missbrauchen.
Genau. Jawohl. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht zu nichtigem aussprechen oder nicht missbrauchen, wie es ja bei Luther und bei den meisten anderen Übersetzungen heißt. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Ich persönlich denke, dass es vielleicht das Gebot ist, das mit am häufigsten missachtet und übertreten wird. Denn wie oft wird doch der Name Gottes im Alltag von den Menschen missbraucht? Denkt hier nur einmal an den ganzen Bereich des Fluchens, um nochmal ein Beispiel zu nennen. Wir werden später nochmal darauf zurückkommen. Die meisten Menschen merken ja gar nicht mehr, wenn sie das tun. Ich hatte zum Beispiel mal eine Nebensitzerin bei mir im Kurs, die war an sich eine liebe Person. Aber wie die den lieben langen Tag Gottes Namen gedankenlos im Mund geführt hat und fluchte, das war beängstigend. Aber die dachte sich nichts dabei. Es war nicht böswillig. Und so ist es bestimmt auch bei den meisten Menschen. Man denkt sich gar nichts dabei. Und doch ist es Sünde, die Gott richten wird. Denn wie heißt es ja ausdrücklich in diesem Gebot? Der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Ich denke, das ist eine sehr ernste Warnung. Und deshalb tun wir gut daran, einfach zu erkennen, um was es bei diesem Gebot eigentlich geht, damit wir den Namen Gottes nicht missbrauchen. Und ich denke, es ist gerade auch für uns wichtig, als Kinder Gottes, die wir ja Gott lieben, da muss es uns ja ein Herzensanliege sein. Doch damit genug der Vorrede, beschäftigen wir uns nun mit der Auslegung dieses dritten Gebotes. Dazu nochmals 2. Mose 20, Vers 7 aus der Elberfelder Übersetzung. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht zu nichtigem aussprechen. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen zu nichtigem ausspricht. Drei Fragen möchte ich im Zusammenhang mit diesem Gebot beantworten. Nämlich zum einen mal die Frage, warum sollen wir eigentlich den Namen des Herrn nicht missbrauchen? Was heißt Gottes Namen zu missbrauchen und wann missbrauche ich ihn denn? Und schließlich natürlich die dritte Frage, wie gebrauchen wir den Namen Gottes recht, sprich Gott gewollt? Beginnen wir also mit der ersten Frage. Warum sollen wir den Namen des Herrn nicht zu nichtigem aussprechen oder nicht missbrauchen? Nun, die Antwort ist eigentlich, weil Gottes Name geschützt ist. Gottes Name ist geschützt. Denn der Name repräsentiert ja im Alten wie auch im Neuen Testament eigentlich die Person. Er steht für die Person mit ihrem ganzen Wesen und mit allem, was über sie bekannt ist. Und deshalb bedeutet etwas im Namen einer Person zu tun, es eben im Auftrag, in der Vollmacht einer Person zu tun. Wir kennen diese Bedeutung des Namens ja bis heute. So hat ja zum Beispiel unsere Unterschrift weitreichende Konsequenzen, obwohl ich nur ein paar Buchstaben unter einem Papier setze. Gerichtsurteile ergehen im Namen des Volkes. Und wer unbefugt im Namen anderer Geschäfte tätigt, ist ein Betrüger, obwohl er doch nur den Namen eines anderen, das heißt scheinbar nur einige Buchstaben verwendet hat. Aber hinter diesen Buchstaben, diesem Namen, steht eben die eine spezielle Person, sodass ich also den Namen nicht von der Person trennen kann. Beide, Namen und Person, sind untrennbar miteinander verbunden, denn der Name steht für die Person. Und wie ja schon in unserem Recht der gute Name wie auch Warenzeichen aller Art geschützt sind, so gibt es eigentlich nichts, was stärker geschützt ist als der Name Gottes. Warum? Weil er eben der herrlichste und erhabenste Name ist, den es überhaupt gibt. So heißt es ja im Psalm 8, Vers 2, Herr, unser Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit gelegt hast auf die Himmel. Weswegen es ja auch im Vater unser heißt, dein Name werde geheiligt. Wer also den Namen Gottes im Mund führt, beruft sich auf niemand Geringeren als auf den Schöpfer aller Dinge, auf die höchste Autorität persönlich. Und deshalb sollen und dürfen wir seinen Namen aus Ehrfurcht vor seiner Majestät nicht missbrauchen. Vielleicht wisst ihr auch, dass die Juden aus Ehrfurcht vor Gott den Eigennamen Gottes Jahwe gar nicht ausgesprochen haben. Sie haben ihn umschrieben mit Adonai, Herr oder Name. Aber aus Ehrfurcht vor Gott haben die Juden den Eigennamen Gottes nicht ausgesprochen. Aus Ehrfurcht vor Gott. Aber was heißt es denn, Gottes Namen jetzt zu nichtigem aussprechen oder zu missbrauchen? Und wann missbrauche ich ihn denn? Nun, Martin Luther hat es mal so ausgedrückt. Das heißt, Gottes Namen missbrauchen, wenn man den Namen Gottes des Herrn zum Zweck einer Lüge oder Bosheit irgendwelcher Art ausspricht, in welcher Weise es auch geschehen mag. Und weiter sagte er dann, darum bedeutet das Gebot so viel, dass man Gottes Namen nicht fälschlich anführen oder in den Mund nehmen soll, wenn das Herz es gut anders weiß oder wenigstens anders wissen sollte. Wir missbrauchen also dann den Namen Gottes, wenn wir seinen Namen zu falschem oder zu lügenhaften aussprechen, ihn absichtlich falsch gebrauchen oder in schlechter Absicht gebrauchen. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, wann ist das nun konkret der Fall? Wann missbrauche ich denn den Namen Gottes? Nun, einerseits dann, wenn wir uns fälschlich auf Gott berufen und seinen Namen in den Mund nehmen, ohne dazu eigentlich autorisiert zu sein. Das war zum Beispiel bei den falschen Propheten in Israel der Fall. Sie beriefen sich fälschlich auf den Namen Gottes, indem sie ihre Gedanken als Gottes Gedanken ausgaben, ohne dass Gott sie dazu autorisiert hat. Die haben gesagt, so spricht der Herr, aber der Herr hat gar nicht gesprochen. Das waren ihre eigenen Gedanken. Gott hatte sie überhaupt nicht beauftragt, in seinem Namen zu sprechen, und doch haben sie es getan. Das ist Gottes Name missbraucht. Denkt hier zum Beispiel an Jeremia 14, Vers 1. Hier prophezeiten zum Beispiel die Propheten, dass sie, gemeint ist Juda, kein Gericht treffen wird. Nein, sagten sie zum Volk, ihr werdet kein Schwert sehen und Hunger wird euch nicht treffen, sondern ich werde euch einen beständigen Frieden geben an diesem Ort. Das war ihre Botschaft. Im Namen Gottes. Also ihre Botschaft im Grunde war, alles wird gut. Ihr braucht euch überhaupt keine Sorge zu machen. Gottes Gericht wird euch nicht treffen. Aber seht ihr, das war eine glatte Lüge. Sie redeten Lüge im Namen Gottes. Doch Gott sagt ja, weh dem, der das tut. So spricht Gott ja im 5. Buch Mose 18, Vers 20, doch der Prophet, der sich vermessen sollte, in meinem Namen ein Wort zu reden, das ich ihm nicht befohlen habe zu reden, oder der im Namen anderer Götter reden wird, dieser Prophet muss sterben. Das ist eine ernste Warnung. Aber seht ihr, auch wir missbrauchen den Namen Gottes, wenn wir unsere Gedanken, unsere menschlichen Vorstellungen als Wort Gottes ausgeben oder uns leichtfertig auf Gott berufen. Gepflogenheit, die meiner Meinung nach gerade auch in christlichen evangelikalen Kreisen sehr verbreitet ist, ist zum Beispiel, sich auf Gott zu berufen im Bereich der persönlichen Führung. Wie schnell hört man da Aussagen wie, der Herr hat mir klar gemacht oder gezeigt, die Frau oder den Mann soll ich heiraten. Hat mir mal eine Frau persönlich gesagt. Also, habe ich es dann selber gehört. Also, Gott hat mir gezeigt, du bist der Mann. Gut, das Problem war, nur mir hat er es nicht gezeigt. Gut, sonst wäre ich heute wahrscheinlich auch verheiratet. Das ist ein Bereich. Der Herr hat mir gezeigt, den soll ich heiraten. Und das sagt man dann noch im anderen. Oder der Herr hat mir gezeigt, ich soll nach Japan in die Mission. Oder nach Australien oder wo auch immer. Der Herr, der Herr. Wie oft habe ich schon solche Sätze gehört? Doch seien wir vorsichtig. Ich persönlich denke, dass hier Gottes Namen sehr oft missbraucht wird und wir uns sehr leichtfertig auf Gott berufen. Wahrscheinlich ja, um uns damit von Anfang an gegen jegliche Kritik oder Widerspruch zu immunisieren. Nach dem Motto, wer bist du, dass du meine Führung in Frage stellst? Denn wenn Gott mir das gezeigt hat, ja, wer kann dann noch was dagegen sagen? Dann ist ja jegliche Kritik ja fast schon ein Angriff auf Gott. Aber seht ihr, wenn dieses Wort nicht eintrifft, dann haben wir gelogen, schlicht und ergreifend. Dann bin ich eigentlich ein falscher Prophet. Dann habe ich mich fälschlich auf Gott berufen. Ja, eigentlich im Namen Gottes Lügen verbreitet. Ich denke, wir sind uns dieser Tatsache oft gar nicht bewusst. Aber Gottes Name wird dadurch missbraucht und vor den Menschen entheiligt. Denn was ist, wenn ich 2 Monate später nicht in Japan bin, sondern zum Beispiel in Kolumbien? Hat sich Gott dann getäuscht oder wie? Oder wenn ich dann plötzlich jemand anders heirate und haben andere gesagt, mir hat Gott gezeigt, das ist die Frau. Seien wir deshalb vorsichtig, uns auf Gott zu berufen und seinen Namen im Munde zu führen, wenn wir nicht absolut sicher sind, dass das wirklich auch so ist. Gerade in Bezug auf persönliche Führung. Besser ist zu sagen, ich meine, oder ich habe den Eindruck, oder ich denke, dass dies der Weg ist, den wir gehen sollen, oder ich gehen soll. Denn damit ist klar, dass ich mich eben immer noch irren kann. Und Gott eventuell falsch verstanden habe. Ein weiterer Bereich, in dem Name Gottes missbraucht wird, ist der Bereich der Zauberei, der weißen Magie. Da möchte ich jetzt eigentlich gar nicht viel dazu sagen, weil ich ja hoffe, dass das nicht der Fall ist bei uns. Hier wird eben nicht wie in der schwarzen Magie der Teufel oder Dämonen angerufen, sondern stattdessen die 3 höchsten Namen Gottes, Vater, Sohn, Heiliger Geist oder Bibelsprüche oder sonstige religiöse Symbole verwendet. Eben mit dem Ziel oder mit der Absicht, damit irgendwelchen Einfluss auf die sichtbare oder unsichtbare Welt zu nehmen. Also quasi Zauberei im Namen Gottes. Doch auch das ist schlimmster Missbrauch Gottes. Denn dadurch machen wir ja Gott zu unserem Handlanger. Ist nicht Gott mehr der Herr, sondern eigentlich der Mensch. Und ich gebrauche Gott zu meinen Zwecken. Doch damit wird, wie schon gesagt, der Name Gottes auf schlimmste Art und Weise missbraucht. Ebenso schwerwiegend ist aber auch im Alten Testament der Missbrauch des Namens Gottes im Meineid oder nicht eingehaltenen Eid. So wird in 3. Mose 19, Vers 12 das 3. Gebot eigentlich ganz auf das Schwören bezogen. Und zwar heißt es dort, und ihr sollt bei meinem Namen nicht falsch schwören, dass du den Namen deines Gottes entweihen würdest. Also wir entweihen den Namen Gottes durch falsches Schwören. Doch bevor ich darauf jetzt eingehe, möchte ich zuerst einmal eines vorwegschicken. Dass nämlich Gott in der Bibel das Schwören nicht grundsätzlich verbietet, sondern nur das falsche und leichtfertige Schwören. Denn genau darum geht es ja Jesus in der Bergpredigt in Matthäus 5, 24 bis 36, wo er ja sagt, ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist seiner Füße Schemel, noch bei Jerusalem, denn sie ist des großen Königs Stadt. Noch sollst du bei deinem Haupt schwören, denn du kannst nicht ein Haar weiß oder schwarz machen. Jesus wendet sich hier nicht gegen die alttestamentliche Sicht des Schwörens, sondern wie übrigens auch an anderen Stellen, gerade in der Bergpredigt, gegen die Auslegung durch die Alten. Hier also gegen die Schwurpraxis der Schriftgelehrten und Pharisäer. Denn zur Zeit Jesu konnte bei allen möglichen Dingen geschworen werden. So zum Beispiel beim Himmel, bei der Erde, bei seinem Haupt und so weiter. Was Gott aber schon immer verboten hatte. Denn im Alten Testament war das Schwören eigentlich nur ausschließlich bei Gott erlaubt. Gott wendet sich also nicht grundsätzlich gegen das Schwören als solches. Sonst hätte nämlich zum Beispiel auch Jesus dagegen verstoßen. Denn Jesus hat auch geschworen. Weiß nicht, ob wir das wissen. Die Aussage, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ist eigentlich ein Schwur. Amen, Amen, ich sage euch. Ihr könnt euch absolut hundertprozentig darauf verlassen. Oder als er ja dann, als er vor Gericht gestanden ist, ja vom hohen Priester praktisch unter Eid gestellt worden ist, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, ob du der Christus bist, gibt er in dem Moment die Antwort, obwohl er vorher geschwiegen hat. Aber als unser Eid gestellt worden ist, hat dem hohen Priester die Antwort gegeben. Gott wendet sich also nicht grundsätzlich gegen das Schwören als solches, sondern wie gesagt gegen seinen Missbrauch. Aber, und das ist eben jetzt ganz entscheidend, wenn wir schwören oder einen Eid leisten, dann muss man sich ja darauf absolut verlassen können. Das gilt auch für die Gelübde. Denn Gelübde zählen zu den Eiden und Schwüren. Und bei diesen Gelübden war es eben so, dass sie von Gott nicht gefordert waren. Diese Gelübde waren eine freiwillige Sache, ein freiwilliger Eid. Die aber, wenn einmal geleistet, unbedingt eingehalten werden sollten. So lesen wir in 5. Mose 23, 22 und 24, wenn du für den Herrn deinen Gott ein Gelübde ablegst, sollst du nicht zögern, es zu erfüllen. Denn der Herr dein Gott wird es unbedingt von dir fordern und Sünde würde an dir sein. Wenn du es aber unterlässt, etwas zu geloben, wird keine Sünde an dir sein. Was über deine Lippen gegangen ist, sollst du halten und ausführen. Wie du dem Herrn deinem Gott freiwillig gelobt hast, was du mit deinem Munde geredet hast. Also Gelübde oder Eide sollten, wenn einmal geleistet, unbedingt eingehalten werden. Doch seht ihr, wie oft wir doch heute dagegen verstoßen. Denkt ihr nur einmal an den heiligen Bund der Ehe. Wie wird hier doch der Name Gottes missbraucht? Denn was tun zwei Menschen, die sich verloben und später heiraten? Sie treten miteinander in einen Bund vor Gott und geloben sich ewige Treue bis zum Tod. Aber was passiert später bei circa ein Drittel aller Fälle der Ehen, die geschlossen werden? Es wird sich geschieden. Gar kein Problem. Das heißt, man bricht den Bund, den Eid, das Versprechen, das man vor Gott eingegangen ist. Ich kann uns nur davor warnen. Gott nimmt ein Eid, ein Gelübde, ein Schwur. Es ist ja freiwillig, wir müssen ja nicht heiraten. Ja, können Sie ja ledig bleiben. Also ist keiner gezwungen zu heiraten. Ist auch ein freiwilliger Eid. Ein freiwilliges Gelöbnis. Und wie gesagt, Gott nimmt es sehr ernst. Und wehe dem, der diesen Eid bricht. Denn dadurch wird der Name Gottes entheiligt, entweiht, missbraucht. Ja, eine Schindluder getrieben mit dem Namen Gottes. Aber wie gesagt, die meisten Menschen denken sich nichts mehr dabei. Wir sind eine treulose Gemeinschaft bzw. Gesellschaft geworden, in der Treue ein Fremdwort ist. Aber Gott möchte, dass wir unbedingt zu dem stehen, was wir geloben. So wie Gott ja auch zu seinem Wort steht und es niemals rückgängig macht. In diesem Zusammenhang ist natürlich auch klar, dass Gottes Name dort ganz besonders schwer missbraucht wird, wo wir quasi in seinem Namen lügen und betrügen. Nun, lügen und betrügen ist ja an sich schon eine schwerwiegende Sünde. Sie wird aber noch viel schwerer, wenn man sie ja auch noch als Recht hinstellen will und zu ihrer Bestätigung, zu meiner Lüge, Gottes Namen heranziehe und zum Deckmantel nehme. Wenn man also zum Beispiel sagt, du, ich schwör's, ich hab's genau gesehen, wie das passiert ist. Das war der da drüber. Oder ich schwöre, ich habe das nicht gesagt. Und in Wahrheit war es doch so. Hier wird der Name Gottes im Schwur auf schlimmste Art und Weise missbraucht. Weil ich, wie gesagt, den Namen Gottes eigentlich als Deckmantel nehme für meine Lüge. Ich schwör's vor Gott. Übrigens ein sehr anschauliches Beispiel dafür ist auch zum Beispiel der Stammvater Israels, Jakob. Er hat es auch gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Als er nämlich seinen Bruder Esau um seinen Segen betrogen hat, da tat er genau das. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte, ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte. Esau sollte ja ein Wild erjagen, es seinem Vater zubereiten und danach den Segen empfangen. Jakob kam ihm allerdings zuvor. Denn Rebekka, die Mutter ja von Jakob und Esau, die ja aber zu Jakob Kalter hat, hatte das gehört, schnell zwei gute Ziegenböckchen zubereitet und Jakob dann mit diesem Braten zu seinem Vater Isaak schickt. Aber Isaak war dann doch ein bisschen misstrauisch, weil er so schnell wieder da war. Und deshalb fragte er Jakob, ja, wie hast du denn das so schnell gefunden, mein Sohn? Und was sagte Jakob? Er sagte, weil der Herr, dein Gott, es mir begegnen ließ. Oder anders ausgedrückt, der Herr hat es mir über den Weg laufen lassen. Er hat seine Lüge also auch noch mit dem Hinweis auf Gottes Eingreifen abgesichert. Also das war Gott, deswegen bin ich so schnell wieder da. Er hat Gott quasi zu seinem Handlanger gemacht. Ein schlimmer Missbrauch des Namens Gottes. Als viertes und letztes zu diesem Punkt möchte ich auch noch den ganzen Bereich, wie am Eingang schon angesprochen, in diesen ganzen Bereich des Fluchens nennen. Ich denke, dass das wahrscheinlich der meisten verbreitete Missbrauch des Namens Gottes ist. Denken wir nur in diesem Zusammenhang an Ausrufe wie Herrgott, Herrgott, nein, Jesus Gott. Ich möchte hier gar nicht alles aufführen. Ich denke, ihr wisst es. Jesus, nein, Jesus, Maria und so weiter. Oder auch an so gedankenlose Aussprüche wie, ach Gott, Herr Jesus und ähnliches. Auch das ist ein Missbrauch des Namens Gottes und damit Sünde. Warum? Warum eigentlich? Weil es ein Anrufen Gottes ist, ohne eigentlich mit Gott in Beziehung treten zu wollen. Eine Mutter hatte diesen Missbrauch des Namens Gottes ihrem Kind einmal folgendermaßen deutlich machen wollen. Deshalb auch immer wieder so gedankenlos den Namen Gottes im Munde geführt hat. Und ich erzähle jetzt einfach mal so ein bisschen aus dem Gedächtnis. Und zwar hat das Kind irgendwo gespielt und die Mutter hat den Namen des Kindes gerufen. Ich sage jetzt einfach mal Kathi. Hallo Kathi. Darauf kam dann die Kathi zur Mutter und hat natürlich gefragt, was los ist. Aber die Mutter hat gesagt, du, ist alles in Ordnung. Ich wollte ja nicht gar nicht. Und so ging das einige Male. Die Mutter rief Kathi und als die Kathi zu ihrer Mutter kam, dann wollte sie gar nichts von ihr. bis sie schließlich gesagt hat, ja, warum rufst du denn immer meinen Namen, wenn du gar nichts von mir willst? Daraufhin sagte dann die Mutter, siehst du, genauso machst du es mit Gott. Du rufst seinen Namen an mit, ach Gott, Jesus, nein, und was weiß ich alles, obwohl du mit Gott überhaupt gar nicht in Kontakt reden willst. Meinst du, dass Gott es gefällt? Und das war eine Lektion, die das Kind verstanden hat und die sie ja nie mehr vergessen hat. Und ich denke, auch wir sollten das nicht vergessen. Denn Gott wird nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Aber die Frage ist ja jetzt auch, wie gebrauchen wir den Namen Gottes denn recht, in rechter Art und Weise? Nun eben dadurch, dass wir seinen Namen zur Wahrheit und allem Guten gebrauchen. Und das geschieht zum Beispiel auch, wenn wir eben Recht schwören, wo es nötig und gefordert wird. Das kann auch vor Gericht sein, wo ich dann sage, jawohl, so ist es, wie Jesus es dann ja auch gemacht hat, als er unter Eid gestellt worden ist. Oder eben auch dort, wo man Recht lehrt und Gottes Wahrheit oder Gottes Wort in Wahrheit weitergibt, also im Dienst für Gott. Und schließlich gebrauchen wir auch Gottes Namen dort recht, wo wir ihn in Nöten anrufen und ihm für alles Gute, das wir erfahren, Lob und Dank darbringen und da evangelisieren. Denkt ihr zum Beispiel am Psalm 105, Vers 1. Danket dem Herrn und rufet an seinen Namen, verkündigt sein Tun unter den Völkern. Also Evangelisation, Gottes Name bekannt machen. Den einzigen Retter. Oder im Psalm 50, 14 bis 15 heißt es ja, opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde und rufe mich an am Tag der Not. Ich will dich erretten und du wirst mich verherrlichen. Nehmen wir das mit heute Morgen. Und hüten wir uns, den Namen Gottes in leichtfertiger, lästerlicher oder unaufrichtiger Absicht zu gebrauchen. Oder um nochmals Martin Luther zu zitieren, dass wir bei seinem Namen nicht fluchen, schwören, zaubern, lügen oder trügen, sondern denselben in allen Nöten anrufen, beten, loben und danken. Das sollen wir tun. Aber, das möchte ich zum Schluss auch noch sagen, es gibt Vergebung. Weil der eine sagt vielleicht, oh, wie oft habe ich da schon Gottes Namen vielleicht falsch gebraucht oder missbraucht. Seht ihr, es gibt Vergebung. Eben auch da, wo wir uns in diesem Bereich schuldig gemacht haben. Wichtig ist nur, dass wir diese Sünde Gott aufrichtig bekennen. Und uns auch da ganz bewusst davon abwenden, wo wir Dinge erkannten. Denn wie heißt es ja in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Amen.